Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir wünschen einen schönen Sabbattag. Diese Quartett kenne ich, weil ich letztes Jahr in Friedberg, als ich gepredigt habe, war diese Gruppe auch da. Könnt ihr euch erinnern? Ja, wahrscheinlich bei der nächsten Predigt kommen die wieder auch mit mir. Nicht, dass ich verfolgt wäre, aber es ist schon eine schöne Kulisse, musikalische Kulisse. Denn die Psalmisten sagen, wir sollen Gott loben mit Trompeten, Geigen. Steht da noch was? Ja, Harfe. Auch Trommel, ne? Ja, solange das unsere Trommel im Ohr noch ertragen kann. Schöne Grüße von der Gemeinde Fulda und Bad Hersfeld, da war ich jetzt zuletzt. Jede Gemeinde ist anders. Und es ist schön, dass wir uns ergänzen und sehen wir, wie alle Gemeinden schauen zu Gott und danken am Ende der Woche Gott für alles. Bei mir hat Mobil gepiepst. Da kamen Grüße aus Australien, die haben schon Sabbat früh angefangen. Also nicht nur beim Mobil, heute piepst bei jedem fast. Interessant, wie die Sonne so schnell, oder die Erde sich dreht so, dann eine Stunde nachhinein in Pressburg, meine Schwester, die hat vor einer Stunde mit Schwager angefangen, in Prag halbe Stunde, ne? Immer 1000 Kilometer, eine Stunde. Es ist unwahrscheinlich, wie Gott sich das anschaut, wie die Gemeinden stehen dann auf, machen sie Morgenwache, gehen sie zur Gemeinde. Toll, tolles Gefühl. Ja, noch bevor ich anfange, wir haben in Friedberg eine Evangelisation von Bruder Christopher Kramp. Unser Prediger Stefan Löbemann wird das leiten. Und wenn ihr jemanden hättet, da in der Friedberger Gegend, ich habe genug Einladungen, vielleicht könnt ihr ihm das schicken oder ihr könnt selbst vorbeikommen. Es fängt am Freitag, am 2. September. Freitagabend, Samstag, Vormittag, Samstagabends und dann Sonntagvormittag und Sonntagnachmittag. Vorher haben wir so Flyer, Gutscheine verteilt. Jeder kann sich kostenlos zuschicken lassen. Ein Buch über die Gesundheit oder auch die Broschüre vom Gerhard Pederatz. Oh, wie heißt die? Ohnmächtig? Mächtig? Ja, danke. Also, ich habe auch die Gutscheine da, wenn ihr jemanden da in der Gegend habt, er kann die auch kostenlos bekommen, die sogar Briefmarke braucht er nicht bezahlen, die Vereinigung bezahlt es. Gut. Ich habe vor 2 Wochen erlebt eine Hochzeit. Meine Tochter hat geheiratet. Da kam aus Amerika, aus Australien, aus Europa viele. Die Kirche war voll. Der Stefan Löbemann konnte das gut arrangieren. Auch der Prediger aus Australien, der hatte das Hauptwort überhaupt gehabt. Schön stressig. Ich bin froh, dass ich nur eine Tochter habe. Aber das Ganze zeigt mir, wie wir uns für die Hochzeit des Lammes vorbereiten. Ob wir auch stressig sind dabei oder was geschieht da? Vor 2 Jahren war ich im Krankenhaus, mein Neffe hat geheiratet. Leider konnte ich nicht bei der Hochzeit sein, aber die Hochzeit des Lammes möchte ich nicht verpassen. Das Thema ist, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Gott ist Gerechtigkeit. Auch der Heilige Geist tut alles gerecht. Wenn wir heute manche Leute fragen, wer ist heute gerecht? Der Ulrich Wickert schreibt in einem Buch, ob es überhaupt eine Gerechtigkeit noch gibt. Und was ist das für eine Gerechtigkeit? Gerechtigkeit im Psalm 118, Vers 18, ja. Da will ich kurz vorlesen. Übrigens, Psalm 118 ist mittleres Kapitel der ganzen Bibel, ne? Psalm 117 ist kürzeste. Und Psalm 119 ist längste. Und Psalm 118 ist, und der mittlere Text von der ganzen Bibel ist Vers 8. Das wollte ich eigentlich nicht lesen, aber weil ich schon davon rede, lese ich es noch vor. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Aber jetzt dieser Text, was ich hier vorlesen möchte. Der Herr züchtigt mich wohl, aber er gibt mich dem Tode nicht. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich dahin eingehe und dem Herrn danke. Ein Tor nenne ich auch hier das Tor der Gemeinde in Unterliedebach. Wir gehen in die Gemeinde durch das Tor der Gerechtigkeit, sich von Gott belehren lassen, vergleichen unsere Rechte mit anderen Geschwistern. So habe ich mir entwickelt ein philosophischer Satz nach vielen Jahren, weil jeder Mensch hat einen Prozess im Leben. Wenn du meinst, dass du Recht hast, bist du gerecht. Vergiss nicht, dass der andere auch Recht haben möchte. Also das ist die Kommunikation in Frieden. Ne? Wenn da kein Frieden ist, dann gibt es oft Streit. Wenn wir aber Frieden haben, sagt Jakobus, das ist die Frucht der Gerechtigkeit, Jakobus 3,18, ist bei denen, die Frieden haben. Die Frucht der Gerechtigkeit ist, die Frieden haben oder die Frieden nach Frieden forschen oder Frieden vermitteln. Das sind verschiedene Übersetzungen. Und wenn jemand friedlich ist, da denke ich oft an Jesaja 40, da steht, tröste mein Volk, tröste mein Volk, tröste mein Volk. Lohnt sich sowas? Im Neuen Testament überhaupt gibt's, da gibt's kein Wort Ermahnung. Vielleicht an zwei Stellen, da steht das Wort Paraklo, trösten. Heiliger Geist heißt Parakletos, der Tröster. Es wäre interessant zu schauen, wenn die Reformatoren haben das richtig gleich übersetzt hätten, wie die Entwicklung der Gemeinden, den Kirchen dann allgemein wäre. Ja, meine Rechte, meine Gerechtigkeit, ist die friedvoll? Was gehört alles zur Gerechtigkeit? Als Jesus hier sein Amt angefangen hat, ließ sich taufen und Johannes sagte, ach, Herr Jesu, das soll umgekehrt sein, du sollst mich taufen lassen. Und Jesus sagt, was? Lass es so sein, denn die Taufe ist auch Sache der Gerechtigkeit. Das wusste ich manchmal oder früher auch nicht, weil wir manchmal auf die Schnelle getauft wurden. Der Prediger dachte, na ja, ein Kind der adventistischen Familie, na ja, dann wird er getauft. Aber bei der Taufe, dass es auch Sache der Gerechtigkeit ist, unwahrscheinlich. Und hier auf dieser Erde, wir haben das auch heute erwähnt, Jesus auf dieser Erde hat so gewirkt, dass die Gerechtigkeit war zu sehen. Sogar die Griechen haben gesagt dem Philippus, wir möchten auch Jesus sehen, seine Gerechtigkeit. Die kananische Frau, die Römer. Oder hat Jesus gesagt, ihr Römer, ihr sollt aufhören da mit dem Götzendienst. Ihr dient dem Jupiter. Hat er das gesagt? Oh nein. Sie kamen selbst von sich, weil die haben gesehen, die Götze, die helfen denen nicht. Auch die Griechen hat er denn gesagt, ihr sollt nicht glauben an die unsterbliche Seele? Oh nein, als die Sadduzäer kamen zu ihm, und ihr kennt die Geschichte da mit den 7 Männern, die eine Frau hatten, die Brüder, die kapierten das immer noch nicht, die glaubten nicht an die Auferstehung. Die Seele, die unsterbliche Seele waren denen viel wichtiger. Und Jesus sagte denen ganz klar, dass bei der Auferstehung werden wir den Engel gleich sein. Aber ihr seht dann später auch Paulus ermahnt die Sadduzäer. Manche Leute kapieren das nicht. Wir wollen ihn sehen, sagten die Griechen. Ich denke an die Geschichte von Bruder Hopf. In einem Vortrag hatte er erwähnt seine Kindheit, wie er klein war, und er wohnte in einem Hochhaus, also nicht Hochhaus, so vielleicht 4 Etagen. Und plötzlich im ersten Stock rief eine Frau, ich habe ihn gesehen. Leute, ich habe ihn gesehen. Da alle gingen zu der Frau. Ja, die war begeistert, dass sie ihn sehen konnte. Bruder Hopf hat gar nicht erwähnt, wie der Mann hieß. Er hat nur den Vornamen erwähnt, Adolf. Und ja, manche Leute freuen sich, dass sie jemanden gesehen haben. Manche Leute, Soldaten, haben vielleicht den Napoleon als Feind gesehen, als wenn das der Gegner war. Oder umgekehrt, manche Soldaten von Napoleon haben den General Wellington gesehen. Viele Leute bauen darauf, dass sie jemanden gesehen haben. Ich denke an den Brezhnev. Als er hier nach Bonn kam, oh, was für Ovationen. Ich habe ihn gesehen, er hat mir die Hand geschüttelt. Und wenn die Leute sterben, wisst ihr, wer war der Erste, der als Brezhnev starb? Wer war der Erste? Das waren die Meteorologen, die haben gemeldet, Moskau minus 1. Aber Spaß beiseite, wie traurig ist es, wenn die Leute bauen auf diese Persönlichkeiten. Gott hasst eigentlich ansehende Personen, nicht wahr? Es ist traurig, wenn die Leute haben auch das Bild immer noch auf der Wand und sagen, Mensch, das war ein guter Kerl. Aber sein eigenes Leben hat er eigentlich nicht erlebt. Jesus hat sich nicht mit eigenem Leid beschäftigt, sondern er konnte anderen dienen. Wir haben das jetzt in diesem Viertel gehabt. Sogar 2 Lektionen sprachen von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Könnt ihr euch erinnern? Barmherzigkeit, Gerechtigkeit ergänzen sich gegenseitig. Er beschäftigte sich nicht mit eigenem Leid. Er war allen gerecht. Wobei Satan möchte, dass wir uns selbst schon mit unserem eigenen Leid beschäftigen. Oh, was er mir angetan hat. Ach, das war schlimm. Aber diejenigen, die lieben Jesus, die folgen ihm nach und sagen, Mensch, ich muss wie Jesus sein, mein Leid vergessen. Sogar Paulus sagt, wie oft war ich gesteinigt und ausgepeitscht. Aber aus Liebe zu Christus hat er alles mitgemacht. Ja, er sagt in Philipper 3,8, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, meine eigene Gerechtigkeit, damit ich Christus gewinne. Gibt es überhaupt gerechte Leute in dieser Welt? Paulus sagt im Römer 3, Es gibt keine Gerechten. Salomo sagt, und wenn ein Gerechter gibt, der sündigt 7-mal. Wie schnell sind die Gedanken da, draußen, im Geschäft, was die Medien alles bieten. Ich habe eine englische Morgenwache die Woche gelesen, komischer Text und komisch überhaupt, dass ich da manchmal so manche Texte so schnell überlese. Zigmal liest du die Texte. Psalm 119, 164 steht, ich lobe dich des Tages 7-mal um der rechte Willen deiner Gerechtigkeit. Ich kann im Psalm 119, 164, wie oft habe ich diesen Text gelesen? Jetzt kam mir das ganz klar. Ich kann loben 7-mal Gott für das alles, was er mir getan hat. Dass ich manchmal anders war. Ich lebe jetzt in Deutschland 46 Jahre. Damals fuhr ich von Paris nach Prag. Bin ich hier ausgestiegen. Eschersheime Anlage 32 war meine erste Wohnung. Das hat mir Bruder Strahler zugeteilt, als er die Evangelisation da hatte. Bruder Groh sagte, hier hast du Schlüssel, hier kannst du wohnen. Und plötzlich habe ich manches vergessen. Die Erfahrungen mit Gott, seine Gerechtigkeit. Und dann spät, nachhinein, sage ich, lieber Gott, du bist zu mir gerecht. Das war nicht nur, dass ich Gemeinde besucht habe hier in Frankfurt-Höchst oder Frankfurt-Zentrum oder Frankfurt-Ost. Es waren Dinge, wo ich manches vergessen wollte auch. War ich so ein Mann, wo ich gerne unterhalten habe, Menschen mit Witzen. Das könnte Bruder Jürgen Fellmann auch bestätigen. Ich habe gestört damit auch manchmal. Er lächelt jetzt. Aber bei dem letzten Treffen wollte ich sagen, Leute, vergiss das, vergib mir, dass ich so dumm war in manchen Dingen. War es okay, ja. Ja, aber Gott kann uns verzeihen. Er kann uns sofort verzeihen. Ich kann 7-mal am Tag dies wiederholen. Wie schön. Wir haben gesungen auch das Lied aus dem Psalm 42. Wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott. Und wenn du plötzlich dann Familie hast, Kinder, da sind die Bedürfnisse ganz anders als vorher. Du hattest dann Träume und Ziele und Bedürfnisse vielleicht auch. Aber die Träume, ich hab nie gedacht, dass Jesus hat etwas für mich anderes. Ich habe davon nicht geträumt, dass Jesus das konnte alles umändern, verändern, dass ich anders geworden bin. Und trotzdem gab es Spotte, auch im Volk Israel. Ich denke an die Rota Kora aus dem Stamm Ruben. 250 Fürsten. Gehen sie zur Seite, die Erde macht sich auf und sie fielen runter. Und interessant ist, dass Gott konnte den Kindern verzeihen. Psalm 4. Mose 26, 11 steht, es gab im Falle Korahs eine Ausnahme, dass nämlich seine Kinder nicht in die Bestrafung mit Eingeschlossenen wurden. Von seinen Söhnen oder Nachkommen, die ihm in dem Dienst der Sänger standen, wurden folgende Psalmen geschrieben. Psalm 42 zum Beispiel. 42. 84, 85 bis 88. Mir gefällt Psalm 85. Da steht im Vers 11. Die Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen. Ich habe das zitiert einmal in Tschechien. Mein Neffe als Gemeindeleiter liest diesen Text, Vers 11 im Psalm 85, an die Wand mit goldenen Schrift darstellen. Allen gefällt das. Wenn ich friedlich bin, habe ich erkannt, dass meine Gerechtigkeit nicht besonders ist. Dass ich mit meinen Rechten zurück mich ziehen muss. Und wenn ich das endlich begreife und bin ich im Frieden, dann der Frieden mit Dankbarkeit steigt oben und von oben kommt die Gerechtigkeit und in der Mitte, in der Sphäre begegnen sich und küssen sich, steht da. Ja, diese Kinder von der Rotakora waren gerettet. Interessant, Gott verzeiht, konnte verzeihen auch dem Simeon und Levi, wo alle Söhne haben Segnungen bekommen, aber Simeon und Levi wurden verflucht. Erst in fünfte Generation kommen aus diesem Stamm Miriam, Aaron, Mose. Sind das nicht wunderbare Wege Gottes? Oder in der 10. Generation vom Lots Enkel, Moabiten, heute Saudi-Arabien, da kommt die Ruth in den Stamm Juda. Gott ist gerecht. Die Gerechtigkeit werden wir eines Tages tatsächlich erkennen. Im Psalm 44 wieder die Sänger Kora. Denn nicht mit ihrem Schwert haben sie das Land gewonnen und ihr Arm hat ihnen nicht geholfen, sondern deine rechte Hand und dein Arm und das Licht deines Angesichts, denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Du bist derselbe, mein König, o Gott, verordnet Jakobs Heil, Vers 5 im Psalm 44. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du hast uns geholfen vor unseren Feinden und hast du zu Schanden gemacht, die uns hassen. Ja? Und im Psalm 44 fangen sie ein Loblied. Psalm 44 ist da Jesus, der Prinz, der König dargestellt. Da steht: Mein Herz dichtet ein feines Lied, was ich sage, ist für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschenkinder, Armut ist über deine Lippen ausgegossen, weil Gott dich auf ewig gesegnet hat. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, deine Ehre und deine Pracht. Fahre siegreich ein Herr für die Sache der Wahrheit, der Milde und der Gerechtigkeit und deine rechte Lehre dich wunderbare Dinge. Deine Pfeile sind scharf, sie unterwerfen dir die Völker, sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Deine Pfeile sind scharf, denke ich an das weiße Pferd in Offenbarung 6, da ist der Reiter auf dem weißen Pferd mit dem Bogen. Und da ist eigentlich gemeint auch die erste Urgemeinde, Ephesus-Gemeinde. O dein Thron, o Gott, bleibt immer ewig. Das Zepter deines Reiches, ein gerades Zepter. Und wenn ich dann lese Psalm 36, Vers 7, Berg der Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast, und deine Urteile gründen tief das Meer. Jetzt springe ich zum Jonah 2, Vers 7. Ja, du Herr, hilfst Menschen und Tieren, denn Jonah hat die Fundamente der Berge im Meer gesehen. Und als der dann aus dem U-Boot ausgespuckt wurde, dann konnte dieser wunderbare Psalm Jona, Kapitel 2, wunderbar lesen. Gott loben, was er da in der Meerestiefe alles gesehen hat. Berg der Gerechtigkeit, Fundament der Gerechtigkeit. Wie wunderbar ist der Berg. Wir hatten eine Schwester in ehemaliger Tschechoslowakei, in Gottwaldow, heute sie heißt es Zlín. Die Kommunisten haben geändert die Namen und wieder dann die Sozialisten oder wie die heißen alle. Man kommt gar nicht mit, wie schnell die Politiker wechseln. Sie war Jüdin und sie hat kennengelernt die Adventgemeinde. Und als Juden haben, wir wissen, Juden und Araber erwarten erst Jesus, dass er kommt. Aber sie war glücklich und sie war auch glücklich verheiratet. Und der Mann war stolz auf sie, aber als die Kollegen in der Arbeit haben festgestellt, dass sie sogar nicht nur Jüdin ist, sogar lässt sie sich taufen in der Gemeinde, dann haben sie ihn provoziert. Und ja, der Mann war unglücklich. Er fing seine eigene Frau zu hassen. Er hat versucht, verschiedene Tricks aufzubauen, ausdenken. Mit Pilzen versuchte sie vergiften. Aber sie hat weitergelebt. Der war fertig und die Kollegen haben immer gelacht. Eines Tages gehen sie wieder Pilze sammeln. Und sie hatte jeden Tag gesagt, lieber Gott, ich weiß nicht, was mich heute erwartet. Aber du bist der Berg der Gerechtigkeit. Du kannst immer dabei sein. Die denkt auch oft an den Fels, wo Mose geschlagen hat. Wo Paulus sagt, und dieser Fels war Jesus. Solche Zuversicht haben es unwahrscheinlich. Sie gingen dann durch Birkenwald und er führt sie zu einem Abgrund. Und da sagte er, du, ich gehe die Richtung, du gehst die Richtung. Und sie kam am Rande dieser Steine, wie heißt es? Steine, danke, Steingrube, die war so 20 Meter tief. Schlucht. Bitte?
Schlucht.
Schlucht. Und er kam von hinten und plötzlich stürzt sie da rein. Und sie fiel nicht weiter als 2 Meter, weil sie blieb hängen auf eine Birke. Habt ihr das gesehen? Oft im Fels, plötzlich, nicht plötzlich, das dauert, bis der Baum da wächst, aber für sie war das plötzlich, dass sie da landet. Und der Mann geht nach Hause. Und sogar in die Gaststätte und hat schon gefeiert. Sie blieb da und sie hält mit den Händen, berührt diesen Berg. Und sie lobt wieder Gott. Lieber Gott, ich weiß nicht, was mit mir geschieht, aber ich weiß, dass du mich immer gerettet hast. Du bist mein Berg. Du bist mein Fels. Und dieser Schrei oder dieses Gebet haben Jungs mit Ziegen, die da mit Ziegen unterwegs waren, gehört, wer da so laut spricht. Als sie die Frau gesehen haben, die da hängt, da auf dem Baum, haben sie sofort die Ketten von den Ziegen genommen und haben sie die Frau rausgenommen. Ja, sie war dankbar für diese Erfahrung. Sie kommt nach Hause. Der Mann war nicht zu Hause. Der hat, wie schon gesagt, feiert in der Gaststätte. Sie hat für ihn gekocht und abends geht sie schlafen. Aber schlafen konnte sie nicht. Abends kommt der Mann und sagt, was, wie bitte? Ist schon warm, wer hat hier geheizt? Sogar Essen ist schon vorbereitet. Sagt sie lebt. Da geht er in das Schlafzimmer mit seinem langen Messer und er geht, sie hat das gesehen, weil da kam Licht ein bisschen durch die Tür. Sie steht auf und sagte, Liebling, du weißt, wir haben glücklich geheiratet. Auch wenn du mich jetzt tötest, du weißt, das hat Folgen, aber ich liebe dich trotzdem. Und plötzlich fiel das Messer runter. Die konnten sich beide umarmen. Die Folgen waren da so herrlich. Ihre Gebete zu dem Berg der Gerechtigkeit waren mächtig, dass er sich auch, er ließ sich unterrichten und auch taufen, ließ sich taufen. Das war für die Schwester, auch für die Gemeinde für sie auch gebetet. Große Erfahrung, dass der Berg der Gerechtigkeit auch heute bei uns ist. In der Französischen Revolution, die Philosophen haben vieles geschrieben. Voltaire sagte, ich glaube nicht an Gott der Kirche, weil die Kirche bot etwas, was die Leute nicht verstanden haben. Ich glaube an Gott der Natur. Diderot sagt zum Beispiel, in diesen 10 Jahren, wo da floss nur das Blut in Paris und Lyon und in anderen großen Städten, hat geschrieben, hat das Volk getröstet, die einzige Tugend, die du noch hast, haben kannst, die in der Luft ist, ist die Gerechtigkeit. Das war Punkt 1. Punkt 2, immer glücklich sein. Und Punkt 3, schreibt er, manchmal auf das Leben verzichten, auch wenn die dich töten. Das erinnert mich von den Diderot, ein Text, euch allen bekannt, Matthäus 6,33. Immer glücklich sein, hat Jesus das als Punkt 1 genommen, das Trachten nach dem Reich Gottes. Weil er sagte, von der Zeit, wo ich hier bin auf dieser Erde, das Reich Gottes fängt schon jetzt an. Trachtet nach dem Reich Gottes und dann nach der Gerechtigkeit, weil Diderot Punkt 1 hatte. Aber Punkt 3 sagt er, manchmal auf das Leben verzichten. Jesus sagt, das alles wird uns zugefügt. Das, was unser Auge und Ohren nicht gehört haben, das hat Gott für uns alles vorbereitet. Jesus, ich genieße diese Texte, was wir jetzt lernen, auch im letzten Quartal, hat sich beschäftigt mit anderen, denen zeigen die himmlische Gerechtigkeit vom himmlischen Vater. Wie köstlich ist Gottes Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist eine feste Speise, vielleicht für manche Anfänger ist es eine Milch. Wir haben eine Evangelisation und da beten wir dafür, weil in manchen Evangelisationen geschah manches, dass man denen, den Anfängern, den Kindern gleich Fleisch bietet anstatt Milch. Und die Frage ist, ob die Leute dabei gerecht sind, ob sie Frieden haben, ob das nicht um eine Attraktion sich handelt. Das Wort der Gerechtigkeit ist wichtig auch da, wo wir am Ende sind. Und wo ich meine, ich sollte mein Recht behalten, oh nein, der andere will auch Recht haben. Und die Frucht der Gerechtigkeit ist bei denen, die Frieden haben. Ohne Frieden kann ich Gottes Gerechtigkeit nicht erfahren. Möge Gott uns helfen, dass wir vielleicht diese Woche im Rahmen der Lektionen wieder erleben, wie Gott gerecht zu uns ist. Nächstes Viertel haben wir Lektion über Hiob. Oh, schwieriges Thema. Du bist krank? So krank, dass schon die Knochen fast aus der Haut kommen? Da kommen drei so Geistlichen, die belehren ihn, wie er sich verhalten soll. Erst der vierte sagt, Hiob, du bist gerecht. Die alle drei, was die erzählt haben, oder deine Frau, vergiss es. Ich weiß, dass Gott gibt dir alles zurück. Und als die Frau sagte, führte ihn in ein Stadion. Das ist ein Thema für sich. Jemand sagt, sag Gott ab und stirb. So einfach ist es. Nimm dir das Leben. Stellst du es vor, es geschieht in einem Stadion, alle Zuschauer sind dabei. Die Engel in einer Hälfte, die zweite Hälfte die Dämonen. Und alle warten, was der Hiob sagt. Und er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Erlöser der Gerechtigkeit. Oh, die himmlischen Engel jauchzen, klatschen. Und die Dämonen, die uns Beschwerde oft zufügen, die müssen abhauen. Weil Jesus ist unser Fels der Gerechtigkeit. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. In Malachi 3, die letzte Texte, er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Ohne die Sonne könnten wir gar nicht leben. Er ist alles. Wir danken ihm dafür. Amen. Unser himmlischer Vater, im Namen Jesu kommen wir zu dir. Wir danken für deine Gerechtigkeit. Herr Jesu, wir danken dir, dass du diese Gerechtigkeit auch hier vorgelebt hast, hier auf dieser Erde. Und dass wir diese Gerechtigkeit noch spüren dürfen, auch heute durch viele Verheißungen, durch viele Erfahrungen, die wir mit dir machen dürfen. Wir danken dir auch für die unendliche Liebe, die du zu uns hast. Wir danken dir auch für die Gnade, die du, Herr Jesu, einfach transformiert hast, hier auf dieser Erde in eine Barmherzigkeit, damit wir auch lernen, barmherzig zu sein zu den anderen Menschen. Wir danken dir auch für die Erfahrungen, die wir getan haben. Und gib, dass wir die nicht vergessen und dass sie uns weitertreiben, den Menschen zu zeigen, wie du gerecht bist. Wir danken dir auch für den Heiligen Geist, der uns auch tröstet und erbarmt sich uns, ermutigt uns, steht uns bei. Ach, Herr Jesu, wir danken dir, dass du uns nie im Stich lässt, dass du uns sogar durch deine Rechte, durch deine Gerechtigkeit auch schnell verzeihen kannst. Wir wollen deshalb dich loben, nicht nur einmal am Tag, sondern zigmal für deine gerechte Weise, für deine gerechte Wege, für deine Gerechtigkeit, jeden Tag. Auch die ganze Woche, die vor uns ist. Ich danke dir dafür. Amen. Die Apostel und die Jünger haben gesagt, wir haben ihn gesehen. Und wir wollen sagen gemeinsam, wir werden ihn eines Tages sehen. Amen.